Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Es ist schon was Besonderes, hier zu sein. Ich habe hier meine erste Predigt gehalten. Das erste Mal war hier, genau. Also nicht heute ist das erste Mal, sondern vor über einem Jahr war ich hier und das war mein erstes Mal. Genau, also es ist schon was Besonderes, hier zu stehen jetzt wieder. Der Martin, ich bin am BSK und mache da die Bibelschule, ihr kennt sie bestimmt von Martin. Der hat das organisiert. Ja, es ist einiges passiert seitdem. Ich bin zwar immer noch Student am BSK, aber ich bin mittlerweile dualer Student. Ich mache das mit der Mission Sei Live und habe vor, in Tschad zu gehen. Ja, wenn ihr mich auf dem Abenteuer begleiten wollt, ich habe hinten so einen Zettel ausgelegt, wo ihr euch für einen Rundbrief eintragen wollt. Ich habe jetzt gelernt auch, also wir geben und wir empfangen ja. Und gerade jetzt, wo ich in die Mission gehe und da Leute sind, die für mich beten, die mich spenden, habe ich ganz neu gelernt, dieses Empfangen, was für ein Schatz das ist. Wir sind ja bei Gott auch vor allem Empfangende. Also ihr dürft mich da gerne da ein Kärtchen mitnehmen, die sind für euch. Ja. Genau. Als Einleitung zur Predigt will ich euch die Frage stellen, warum fordert Gott vor allem Glaube? Unser Predigttext wird die eherne Schlange sein. Und da sollen ja die Israeliten auf die Schlange schauen. Und das ist ja auch, wo wir im Glauben tun. Wir schauen auf Gott, wir hoffen auf ihn. Aber was soll sich da groß schon verändern? Wir wollen uns dafür in diesen Text reinschauen. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn eure Bibel dabei habt, 4. Mose. Das ist 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Ich lese. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Das ist der Text, an dem ich heute entlang predigen möchte. Und ich habe drei Punkte, die ich euch mitgeben will. Der sündige Mensch, der heilige Gott und die gnädige Rettung. Der sündige Mensch, das ist, wir sagen das nicht gerne, ich bin ein Sünder. Aber Paulus drückt es so aus, einmal im Römerbrief, in mir wohnt nichts Gutes. Und wenn ihr jetzt in mich reinschauen könntet, mein Kopf, meine Gedanken, ihr werdet wahrscheinlich erschrocken über so manche Motive und wie ich über andere Leute denke zum Beispiel. Und das Urteil, der Mensch ist ein Sünder, das war nicht immer so. Ganz am Anfang hat Gott den Menschen sehr gut geschaffen, als Ebenbild Gottes geschaffen. Und mit dem Ebenbild Gottes tun wir auch die Menschenwürde ja begründen. Doch jetzt mal ganz ehrlich, das Ebenbild Gottes, das tun wir Gott noch wirklich abbilden? Gott ist heilig doch. Aber wir haben jetzt gesündigt. Wir sind nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Und wir sind in einem unvollkommenen Zustand deswegen. Der Mensch wurde vom Satan in Form einer Schlange verführt. Und die Menschen haben sich versteckt vor Gott. Und sie wurden herausgeschmissen aus dem Paradies. Sie sind getrennt von Gott jetzt. Und das ist ein unbeschreiblicher Verlust. Und die Auswirkungen, die sehen wir bis heute. Und ich glaube, uns wird es bewusst, wie schlimm das ist, wenn wir uns anschauen, wie einmal Gott reagiert und einmal der Mensch reagiert. Weil Gott auf der einen Seite, der startet eine unglaubliche Rettungsaktion. Er schickt seinen Sohn los, damit er die Menschen retten soll. Und von ihm, von Jesus heißt es in 1. Korinther 1, Vers 15, er ist das Ebenbild Gottes. Er, der unsichtbare Gott, ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild Gottes. Er tut Gott so widerspiegeln, wie er wirklich ist. Er ist auch heilig und tadellos, Jesus. Und er war in der engen Gemeinschaft mit Gott. Wir sind es nicht mehr. Und das Spannende ist, im gleichen Brief heißt es auch in Kolosser 3, Vers 10, da wird uns berichtet, dass Jesus uns verwandelt in den neuen Mensch. Und von dem neuen Mensch heißt es, er wird erneuert zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Er wird zurückverwandelt in das Ebenbild Gottes, wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Er wird wieder heilig. Aber auf der anderen Seite, wie hat der Mensch jetzt reagiert? Der Mensch hat sich zurückgezogen aus der Gemeinschaft mit Gott. Er wollte Gott sein, aber jetzt ist er getrennt von Gott. Und wir lesen in Prediger 3, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Aber wir leben nicht mehr wir leben in einer vergänglichen Welt. Eigentlich sehen wollen wir die Ewigkeit, aber bei uns vergeht alles, wir sterben. Und das ist ein Schmerz. Das ist ein Loch in unserem Herzen, das wir seitdem haben. Und das Gefühl, da passt was nicht, das spiegelt ja auch die Realität wieder. Wie gesagt, der Tod. Wir sterben und es vergeht hier alles. Wir bauen was und doch verfällt das Haus ein paar Jahren wieder. Aber das hat noch schlimmere Auswirkungen, die Sünde. Nicht nur das Getrenntsein von Gott, sondern auch, wie wir miteinander umgehen. Wir lesen nach dem Sündenfall von einem hinterhältigen Brudermord. Wir lesen von so einer ausgearteten Unmoral, dass Gott sie eindämmt durch die Sintflut. Oder von dem unglaublichen Hochmut, da baut der Mensch einen Turm, um Gott zu erreichen. Also unglaublich. Und was haben wir jetzt gesehen bisher? Wir haben gesehen auf der einen Seite diese unglaubliche Liebe und Fürsorge Gottes und auf der anderen Seite der Mensch, der sie ablehnt, der gegen Gott rebelliert, der nichts mit ihm zu tun haben will. Und das sehen wir auch bei Israel. Sie ziehen durch die Wüste. Und Gott sorgt für sie. Aber trotzdem tun sie auf der anderen Seite immer wieder gegen Gott rebellieren. Und das ist so ein Muster, das sehen wir auch in unserem Text. Ich lese nochmal Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott. Was mir hier auffällt ist, sie kehren zum Schilfmeer zurück. Eigentlich kamen sie ja doch vom Schilfmeer her. Die Ägypter haben sie verfolgt und Mose hat mit einem Stab das Meer geteilt und sind hier durchgezogen durch das Schilfmeer. Und jetzt gehen sie in diese Richtung zurück. Ihnen wurde doch das Land verheißen. Und sie waren auch kurz davor, sie standen davor. Und Josua hat die Kundschafter ausgesandt in das Land, um sie zu erkunden und sie kamen zurück und haben berichtet, es ist so ein gutes Land. Aber die haben auch berichtet von der Stärke des Volkes. Und was wollten sie dann, das Volk? Sie haben gesagt, lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Jetzt gehen sie zurück. Jetzt sind sie wieder in Richtung Schilfmeer. Rebellion verändert den Lebenslauf. Und wenn ich mir diese Geschichte so angucke, mich wundert es. Eigentlich, die haben doch so Unglaubliches erlebt. 10 Plagen in Ägypten, in der Wüstenwanderung. Warum rebellieren die? Ich verstehe das nicht. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, sind wir nicht sehr ähnlich? Sind wir nicht wie das Volk Israel? Gott hat uns, also Jesus hat uns befreit aus der Knechtschaft der Sünde. Und dennoch sündigen wir immer noch. Wir sind sehr ähnlich diesbezüglich. Und wir denken so oft, das hat keine Konsequenz. Gott liebt mich doch. Aber es hat Konsequenzen. Für die Israeliten hat es bedeutet den Tod. 40 Jahre sind sie durch die Wüste gezogen, bis alle von damals tot waren. Es hat Konsequenz. Ja, wir dulden Ungehorsam in unserem Leben. Und dann wundern wir uns, warum die Heiligung ausbleibt. Unser Ebenbild ist noch nicht ganz vollkommen. Wir merken das selber. Wir sind immer noch Sünder. Auch wenn uns von der Bibel berichtet wird, dass wir heilig sind. Da ist, warum hat es diese Differenz noch? Was ist unser Problem? Es heißt über die Sünde, in Jeremia 2 wird uns berichtet, über die zweifache Sünde des Volkes. Was hat die Sünde ausgemacht? Zum einen, dass sie die lebendige Quelle verlassen haben und sich Zisternen gemacht haben, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ich habe euch erzählt von dem Loch in unserem Herzen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns diese Sehnsucht eingestehen, das anerkennen. Wir sind Sünder. Und wir denken so oft, bei Gott ist ja all unsere Sehnsucht gestillt und dann tun wir uns das gar nicht eingestehen so. Aber die Spannung ist da, die ist Realität. Ich will gut sein, so, Gott hat mich zwar gut geschaffen, aber ich bin's nicht mehr. Ich will mich gut fühlen, lebe aber in einer Welt, die nicht mehr gut ist. Und wegen diesem Durst sollten wir eigentlich zu Gott gehen. Aber was machen wir stattdessen? Statt zur lebendigen Quelle zu gehen, gehen wir zu den rissigen Zisternen. Und das macht auch das Volk hier in Vers 5. Ich lese nochmal Vers 5. Das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Sie nehmen es selber in die Hand. Und was ich glaube, noch dazu kommt, und das ist ein riesengroßes, unterschätztes Problem, ist unser Anspruchsdenken. Das Volk, ein paar Kapitel vorher, Vers Kapitel 11, da heißt es, also ich lese einfach mal Vers 4 bis 6. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Zufrieden, es wäre so schön, wenn wir einfach zufrieden mit dem wären, was wir haben. Aber wir wollen mehr. Wir wollen unser Loch stopfen. Wir wollen schöner sein. Wir wollen mehr Geld haben. Und dann gehen wir zu den rissigen Zisternen. Statt zu Gott. Lasst mich das mit diesen rissigen Zisternen noch veranschaulichen. Mit einem Beispiel. Junkfood statt Schwarzbrot. Der ganze Zucker, der gibt uns einen schnellen Kick und wir fühlen uns gut. Da ist später nicht mehr viel davon da, haben wir schon wieder Hunger. Das Schwarzbrot, das würde uns ausreichen, das wäre gut und gesund. Aber nee, wir wollen lieber diesen Dopamin-Kick und immer mehr davon. Und dann fangen wir an, das Schwarzbrot, die himmlische Speise, das Manna zu verachten. Und geben uns lieber mit dem Zucker zufrieden. Und das will ich jetzt noch anwenden auf unser Leben. Weil ist es nicht ganz so ähnlich, wie wir mit dem Bibellesen umgehen? Gott gibt uns das Schwarzbrot, schenkt es uns. Und doch verachten wir es manchmal so, wie die Israeliten das Manna. Das spricht mich nicht an. Ich habe keine Zeit für das. Und dann gehen wir lieber zum Zucker, essen lieber ausgiebig Frühstück, statt uns mit der geistlichen Nahrung zu ernähren. Wälzen uns noch eine Runde im Bett, statt die Bibel zu wälzen. Scrollen, ich weiß nicht, ob das bei euch der Fall ist, aber scrollen dann auf lieber noch hier ein paar Shorts auf YouTube, statt die Bibel aufzuschlagen. So. An was für einen Zucker hast du dich gewöhnt? Der sündige Mensch, das bin ich und das seid ihr. Und diese Verdorbenheit wird uns wirklich bewusst, wenn wir jetzt Gott anschauen. Wenn wir uns im Kontrast sehen zu ihm, zu dem liebenvollen Vater, der seinen Sohn sandte, um uns zu retten. Er hat Israel versorgt. Er hat ihnen Wasser aus dem Felsen kommen lassen. Das ist ein Hinweis auf Christus, wie wir später lesen im Neuen Testament. Er hat sie mit dem himmlischen Manna, mit dem Brot versorgt. Von Jesus heißt es, ich bin das Brot. Aber was tun wir? Wir spucken Jesus ins Gesicht. Auf der Kreuzigung hat man ihm ins Gesicht gespuckt. Wir verachten es. Und dennoch liebt er uns, kommt zu uns. Dieser heilige Gott. In Habakuk heißt es 1, Vers 13. Und das macht vielleicht auch so ein bisschen deutlich, was es heißt, heilig zu sein. Ich schlage geschwind auf. Ich habe mir den hier nicht aufgeschrieben. Habakuk 1, Vers 13. Du hast zu reine Augen, um Böses anzusehen. Das heißt heilig, abgesondert. Abgesondert. Gott ist zu heilig, als dass er die Sünde dulden könnte, als ob er das Böse anschauen könnte. Und deswegen richtet er auch die Sünde. Und das passiert auch hier in unserem Text, Vers 6. Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk und die bissen viel Volk, sodass das Volk aus Israel starb. Und ich glaube, es wird uns an einer Stelle ganz deutlich, was es heißt, heilig zu sein, abgesondert. Und zwar am Kreuz. Jesus hängt dort und er schreit, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er war der Heilige, aber er war an diesem Punkt, war er mit Schuld beladen, hat er unsere Sünde getragen, er wurde zur Sünde und Gott hat ihn gerichtet, seinen eigenen Sohn. Er hatte keine Gemeinschaft mehr mit der Sünde in dem Moment. Das war doch sein Das heißt heilig, abgesondert. Und das Schöne ist, er hat es ertragen, er hat es getan. Was für eine Liebe zeigt sich da bei Jesus? Damit wir heilig sein können, hat er unsere Schuld genommen. Damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wir haben jetzt gesehen, heilig heißt abgesondert. Und heilig verbinden wir auch mit Reinsein. Weil nur im reinen Zustand kann ich mich dem Heiligen nähern. Das wussten die Israeliten. Sie hatten diese ganze Reinheitsgebote. Und wenn sie rein waren, dann durften sie ins Heiligtum, in Tempel, in die Stiftshütte damals. Und das wissen die sehr genau. Nur im reinen Zustand kann ich mich dem Heiligen, kann ich mich Gott nähern. Und deswegen gehen sie zu Mose. Sie brauchen einen Fürbitter. Sie selber können sich Gott nicht nähern. Sie kommen zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. Vers 7, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und hier wird vielleicht der Unterschied zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Mensch nochmal ganz deutlich. Auch wir brauchen diesen Fürbitter. Und es hat Jesus für uns getan. Von ihm wird berichtet, dass er unser hoher Priester ist. Der Priester hatte die Aufgabe zu vermitteln zwischen Gott und dem Menschen. Diese Aufgabe übernimmt Jesus. Und er hat es möglich gemacht, dass wir dadurch wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Direkten Zugang zu Gott. Und damit kommen wir eigentlich zur gnädigen Errettung. Das ist die gnädige Rettung. Ich lese Vers 8 nochmal. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie sieht sie an, der soll leben. Ist schon komisch eigentlich. Also Schlange aufrichten und dann wird man gerettet. Ich habe mich gefragt, warum? Warum macht er das so? Und ich denke, da zeigt sich etwas von diesem liebenden Vater, der seine Kinder erzieht. Der uns dadurch beibringen will, dass wir ihm vertrauen. Dass wir von ihm empfangen. Dass wir zur lebendigen Quelle gehen. Und ich denke, deswegen fordert er vor allem Glaube von uns. Dass wir zu ihm kommen, von ihm erwarten, von ihm hoffen. Und das ist nicht so einfach. Und auch den Israeliten war das nicht einfach. Wir lesen später, dass sie angefangen haben, die Schlange anzubeten. Dass sie deswegen zerstört werden musste. Wir beten lieber das Geschaffene an, als den Schöpfer. Die Gabe statt den Geber. Und ganz ehrlich, ich meine, ich kann einem Mädchen hingebungsvoller hinterher schauen, wie ich manchmal Gott im Gebet mich hingebe. Das ist ein Problem eigentlich. Weil er ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Dem die Ehre gebührt. Jesus, er sagt selber, also das ist die wahre Quelle, zu Jesus sollen wir gehen. Und er sagt in Johannes 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, also damit ist Jesus gemeint, erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus ist wie die erhöhte Schlange. Und jeder, der ihn ansieht, der wird gerettet werden. Und es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen der Schlange und Jesus. Ich habe mal drei mitgebracht. Erstens, die Schlange, die da aufgerichtet wurde, die zwar sah aus wie eine Schlange, aber es war keine echte Schlange. Luther hat es gesagt, sie war ohne Gift und aller Dinge unschädlich. Und das ist auch das, wie Jesus war. Er war eigentlich heilig und makellos. Und doch wurde er am Kreuz hingehängt und wurde dort zur Sünde. Damit wir die Rettung haben. Zweitens. Das Aufrichten der Schlange war auch so ein bisschen ein triumphierendes Zuschaustellen. Ihr kennt vielleicht dieses Zeichen bei der Apotheke oder beim, man kennt es glaube ich vom Heer vor allem, diese Stange mit, wo so drum geschlingelt ist, als Zeichen für die Sanität dafür. Vielleicht auch als Zeichen für Sieg über die Krankheit. Und das ist auch das Kreuz. Es ist ein Zeichen des Triumphs. Denn Jesus hat am Kreuz alle Mächte und Gewalten zur Schau gestellt. Er hat den Tod besiegt. Und drittens, die Heilung geschah durch das Ansehen von der Schlange. Und auch unsere Rettung geschieht durch den Glauben, durch das Schauen auf Jesus. Die Schlange weist uns auf Jesus hin. Der Mensch, der wurde infiziert von Satan, von der Schlange. Die wurden gebissen damals im Paradies. Und das war nicht eine einmalige Sache und wir haben nichts mehr dazu zu tun. Sondern es ist real. Stellt euch das einfach mal vor. Ihr werdet im Supermarkt und steckt euch was ein. Also nicht, legt nicht in den Einkaufswagen, sondern in die Tasche. Und in dem Moment kommt eine schwarze Mamba aus dem Regal gekrochen. Und es beißt euch ins Bein. Die Zähne bohren sich in eure Waden. Und es tut weh. Und das tödliche Gift ist noch jetzt in eurer Blutbahn. Und es gibt kein Heilmittel. Der sichere Tod. Würden wir nicht alles daran geben, all unser Geld hingeben, ans Ende der Welt reisen, nur um Heilung zu erfahren? Es gibt ein Heilmittel und es ist Jesus. Darum kommt zu ihm. Schaut auf ihn. Er ist unsere Rettung. Der Heilige, abgesonderte, reine. Er wurde zur Schlange am Kreuz, zur Sünde. Und wurde damit unser Heilmittel allen, die daran glauben. Sein kostbares Blut hat er gegeben und ausgetauscht gegen mein infiziertes. Voll tödlichen Gift. Es ist schon spannend, auch wir sind infiziert, immer noch, leider. Und wir stehen in diesem Prozess, in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Aber wir wollen jetzt nicht ungeduldig werden. Oder gegen Gott rebellieren. Sondern wir werden aufgefordert in Hebräer 12, 1 bis 3, mit Ausdauer zu laufen den Kampf, der uns bestimmt ist. Und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben könnte, das Kreuz erduldete. Und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an ihn, der so viel Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat. Wir sollen auf Jesus schauen. Die gnädige Rettung geschieht durch das Glauben der Aufsehende zum heiligen Gott. Und mir ist bewusst, dass es uns nicht so einfach fällt. Wir drehen uns lieber um uns selber. Wir fragen uns zum Beispiel, wie werde ich heilig? Statt darüber zu staunen, was Jesus getan hat. Wir drehen uns lieber um uns selber. Wir schauen lieber auf uns, statt auf Jesus. Ich will euch einen Vers mitgeben. 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, dass wir, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, nun mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen. Ich habe mal Fahrschule gemacht und da war eine enge Stelle, an der ich vorbei musste. Da war ein parkendes Auto und ich bin dann da vorsichtig entlang. Und mein Fahrlehrer sagt zu mir dann, hey, pass auf, du kommst dem parkenden Auto immer näher. Du darfst nicht nur das parkende Auto anschauen. Du lenkst dahin, wo du schaust. Nein, du musst guckst kurz hin, ob der Abstand noch passt. Und dann guck dahin, wo du hinfahren willst. Und darum, schaut auf Jesus. Zu ihm wollen wir hin. Staunt über ihn, er ist unsere Rettung. Und ich sage nochmal diesen 2. Korinther 3, Vers 18, diesen Vers. Lasst uns die Herrlichkeit Gottes anschauen, weil dann werden wir verklärt in sein Bild. Und darum, wenn ich das nächste Mal die Sünde ins Bein zwickt, dann haltet ihr den gekreuzigten Christus vor Augen.